Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Wimbledon-Folge von Becker Petković. Wimbledon, die dritte, Boris. Wir haben eine Folge, wir haben zwei Folgen. Wir haben jetzt die dritte Folge, die wir aufnehmen. Und es ist so viel passiert, allein in diesen 3-4 Tagen, in denen wir nicht gesprochen haben. Als erstes entschuldige ich mich bei dir, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich komme quasi direkt vom Flughafen.
Du siehst wunderbar aus, wie immer. Hast du noch das Ralph Lauren T-Shirt an? Also alles
noch,
gut.
Genau, ja. Ich bin noch im Wimbledon-Fieber, wie du siehst. Weißes T-Shirt mit Ralph Lauren. Aber die Müdigkeit ist mir ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Und das hat natürlich vor allem auch was mit dem grandiosen Finale, das wir gestern gesehen haben, zu tun. Aber erstmal, wie geht es dir? Wo bist du? Ich tippe mal vom Hintergrund her Mailand. Und wie war es für dich? Wie hast du die letzten 4 Tage, seitdem wir gesprochen haben, erlebt mit Wimbledon?
Ja, erstmal zu meiner Kleiderordnung, also violettes Hemd, wie du siehst, so die letzten Wimbledon-Tage, genau, das ist dann wieder ein Jahr im Schrank, dann, wenn ich da noch reinpasse nächstes Jahr. Und nein, ich habe natürlich für Sky Italien anstrengendes Wochenende, Freitag die 2 Halbfinals der Herren und dann Samstag Damen hatte ich weniger zu tun, aber dann gestern natürlich den ganzen Tag bis abends um 11 waren wir im Studio, weil die haben eine lange Vorbericht, eine Stunde Vorprogramm und eine Stunde Nachprogramm. Also wenn alles gesagt ist, dann musst du nochmal eine Stunde in die Bütt. Und natürlich als italienischer Grand-Slam-Sieger haben die auch ihr Ranrecht und haben den Jannik hoch und runter gefeiert mit allen Experten. Es war toll, aber eben auch anstrengend. Meine Stimme konntest du heute Morgen auch nicht erkennen. Und dann habe ich ja noch ein kleines Mädchen zu Hause, die wollte mich dann auch mal sehen und so weiter. Also ich bin froh, wenn wir dann heute Abend Schicht haben und ich kann mein erstes Bier trinken.
Ja, sehr gut. Wo ist denn das Studio? Ist das in Mailand oder musst du auch noch ein bisschen fahren?
Ist in Mailand, 20 Minuten von zu Hause, das ist ganz praktisch.
Okay.
Und das ist ein riesen Office, ein riesen Gebäude hier und das kann sich sehen lassen. Ja.
Ja, cool. Ja, die hatten ja auch einen Reporter, den blonden, blauäugigen, schönen Italiener, genau, wie man das so kennt von den Italienern. Der war immer da, der hatte immer die Interviews mit Jannik vor uns. Das heißt, wir konnten ihn dann immer zuhören, bevor Jannik dann zu uns kam. Und die größte Panik, die Jannik im letzten Wochenende hatte, ist, als er mich gesehen hat statt Babsi Schett, und bemerkte, er muss Hochdeutsch reden. Das war das Erste, was er sagte, war so, oh nein, jetzt muss ich Hochdeutsch sprechen.
Schön.
Lass uns doch direkt über das Finale sprechen, Boris. Ich fand es war unglaublich gute Qualität. Ich hatte einen großen Teil, da muss ich kurz was erzählen dazu, Boris.
Bitte.
Du kennst das ja viel besser als ich. Ich habe ein paar Mal auf dem Center Court gespielt, aber natürlich nie in einem wichtigen Match, nie in einem Wimbledon-Finale. Ich war geschockt. Ich hatte von Kopf bis Fuß Gänsehaut, Boris. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Diese Stille vor dem ersten Punkt in einem Wimbledon-Finale, die hat mich so umgehauen. Wie hast du das geschafft, ohne einen nervlichen Zusammenbruch zu haben? Das ist ja absurd, wie das. Man erzählt es ja immer so, aber wenn man das einmal hautnah miterlebt, nur für diejenigen, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich war Courtside, also ich saß an der Seite des Platzes und ich war genau an der Stelle unterhalb der Spielerboxen und der Royal Box direkt am Platz. Das heißt, als es losging, dieser erste Moment der Stille, ich hatte wirklich Gänsehaut von Kopf bis Fuß. Wie konntest du unter diesem Druck funktionieren, Boris?
Weiß ich manchmal auch immer so recht, wie das alles damals ging. Aber es geht ja schon los mit dem Gang von der Umkleidekabine. In meiner Zeit war die noch unter der Royal Box, also in den Katakomben, wie man so schön sagt. Und jetzt haben die Club natürlich renoviert und viel moderner und viel schöner. Aber die Armen laufen 10 bis 15 Minuten. Das wäre für mich die Hölle gewesen, weil du bist ja schon warm und du bist nervös. Und dann nochmal, entweder vor oder hinter deinem Gegner laufen, du genau weißt, wenn du vor ihm läufst, der beobachtet jeden Schritt von dir, jede Reaktion, ob du nochmal tief durchatmest oder nicht. Und dann hast du die Treppen runter und dann bei dem Damenfinale war nochmal die Königin. Da musste ich nochmal umdrehen und der Königin natürlich begrüßen. Also das ist schon nervenaufreibend. Dann geht die Tür auf, was ich gut finde. Wir hatten so einen Seiteneingang und kamen von der Seite, das haben sie weggemacht. Das war also beide Spieler gemeinsam auf den Center Court laufen und dann kommt zum Glück so der erste Applaus. Applaus oder teilweise tosender Applaus. Und dann ist es besser. Aber so die 10, 12 Minuten von der Umkleide, bis du auf den Platz kommst, ist tödlich.
Und sag mal, bei euch war das so, dass ihr... Wer gingen da als Erste? Weil jetzt kommen ja, wie du gesagt hast, die Spieler gemeinsam, die Türen gehen auf, es ist genügend Platz für beide Spieler gemeinsam rauszulaufen. Gab es bei euch eine Reihenfolge, der höher rangierte, oder musste man sich so mit dem Ellenbogen gegenseitig wegschieben?
Gute Frage, Andrea. Es gab keine Reihenfolge, sondern wer die stärkere Schulter hatte, durfte zuerst raus.
Und gab es da schon Handkämpfe dann?
Ja. Ich wusste... Ich wurde eingestellt von meinem Trainer damals, von Tiriak, nehm auf jeden Fall den ersten Stuhl. Und Kevin stand dann noch so ein bisschen vor mir. Ich habe mich also vorgedrängt vor ihm und bin dann als Erster auf den Platz gelaufen, so Kinn raus und Brust raus und so gemacht, als hätte ich, wäre ich Arnold Schwarzenegger, und mir den ersten Sitz geklaut, weil bis jetzt war das immer Kevins Sitz im Halbfinale und Viertelfinale. Also hast du einen anderen Blick auf deine Betreuer und dann bringst du den Rhythmus so ein bisschen auseinander. Und ich sag mal, da war das erste Mal 15-0 für mich.
Ja, sau gut. Ich muss auch sagen, diese Beobachtung, bevor wir dann ins Match einsteigen, es ist ja so, es ist kein Geheimnis für diejenigen, die Alexander Zverev jetzt schon länger beobachten oder verfolgen, die wissen, dass er gerne mal spät dran ist. Und es war auch diesmal genau so der Fall, dass Jannik quasi, und manchmal weiß ich nicht, ob er einfach spät dran ist oder ob er es inzwischen auch so macht, damit der Gegner nochmal einen extra nervenaufreibenden Moment hat. Aber es war so, dass Jannik schon beim Münzwurf stand und Alexander Zverev ihn hat warten lassen quasi. Also wirklich, okay. Es ging bestimmt 2-3 Minuten, dass Sinner auf Zverev warten musste. Und bei allen anderen, er hat es bei allen anderen ähnlich gemacht. Und bei allen anderen habe ich dann so gemerkt, irgendwie wurde so eine Unruhe kam über sie, ne? Ob das bei einem Taylor Fritz war oder bei einem Arthur Ferry oder auch bei einem Jerzy Lehecka. Bei Jannik, ich hatte das Gefühl, je länger er da stand, desto selbstsicherer wurde er. Weil gefühlt war es so von mir, das ist wirklich reine Interpretationssache, also zitiert mich nicht, aber von außen sah es so aus, als hätte er sich in der Zeit gesagt, okay, wenn du auf diese Spielchen angewiesen bist, mich hier warten zu lassen, dann werde ich dir zeigen, wer der König im Dschungel ist. Und seine Schultern ging immer weiter nach hinten und nach unten. Seine Brust wurde immer größer. Und ich hatte das Gefühl, Jannik Sinner wächst vor meinen Augen in diesen 2 Minuten, in denen er auf Alexander Zverev warten muss. Das sind so Beobachtungen von der Seite. Ich weiß nicht, ob es komplett spekulativ oder projiziert ist, aber das fand ich schon sehr interessant, Boris.
Nein, das ist eine gute Beobachtung. Mentale Kriegsführung nenne ich das. Das gehört alles dazu. Wer lässt den anderen ein bisschen warten? Wer unterhält sich länger mit dem Schiedsrichter. Wer hält zu seinem Marottenbein, nenne ich das. Mein Nadal hat das mit seinen Flaschen gemacht. Jeder Topspieler macht das und Zverev eben auch. Und so hat er den Sinner etwas warten lassen. Aber du müsst immer gucken, bei wem machst du das? Bei einem, der das stört, oder bei einem, dem das nichts ausmacht? Ich behaupte mal, Sinner hat das nichts ausgemacht.
Ja, so sah es zumindest aus. Aber erzähl doch mal, wie hast du das Finale beobachtet? Wie hat es dir gefallen? Was denkst du, was hat am Ende den Unterschied gemacht zwischen Sinner und Zverev?
Erstmal fand ich, dass Sascha unglaublich gut angefangen hat. Also es war sein erstes Wimbledon-Finale. Eine etwas nervöse Angstphase habe ich erwartet. Aber er war von Anfang an echt Chef im Ring. Und Sinner musste viel härter um seine Aufschlagspiele kämpfen wie Sascha Zverev. Und dann war so die ersten Ballwechsel, Sinner hat ja angefangen aufzuschlagen. Da war, glaube ich, der zweite Grundlinienduell war eins der besten Punkte überhaupt.
Stimmt,
im ganzen,
ja,
Match. Ans Netz kommen und Crosscourt und so weiter. Und da dachte ich schon, hoppla Sascha, heute hat er was vor. Und so lief es eigentlich den ersten Satz. Keiner hat den Aufschlag verloren. Sinner hatte einen Breakball bei 3 beide. Aufschlag 12 und zweiter Aufschlag. Da gab es so eine kleine Schwächephase des Deutschen, aber Sinner, fand ich, war nervöser als Zverev am Anfang. Und er konnte das nicht nehmen. In anderen Matchen ist er da der Bessere, der Ruhigere. Das war gestern nicht der Fall. Und Zverev spielt sein Spiel durch und dann dieser Tiebreak. Also hast du so einen Tiebreak schon mal gesehen? Im Wimbledon-Finale im ersten Satz. Wirklich außergewöhnlich hohes Niveau von beiden. Die gaben sich keine Blöße. Und dann Sascha einfach mit dieser Vor- und Longline, der oft kritisierten, mittlerweile stärksten Waffe, die er hat, diese Vorhand der Linie lang. Und das war dann der Satzball. Ich dachte, hoppla, heute geht was.
Interessant, ja. Ja, das war dieser erste Satz. Ich glaube, bis zu dem Punkt hatte keiner einen Punkt bei seinem eigenen Aufschlag verloren. Also wirklich bis zu dem Satzball,
genau,
wo Sascha dann mal irgendwie in die Rallye kam. Das war ja vorher fast gar nicht der Fall. Weder für Yannick bei Saschas Aufschlag, noch für Sascha bei Yannicks Aufschlag. Und dann kommt er mal in den Punkt, und das fand ich so spannend. Da war Yannick ein bisschen tight. Und ich glaube, genau was du gesagt hast, er hat gespürt, dass Sascha irgendwie mehr Chancen hatte in dem ersten Satz. Und so war das dann bei diesem Satzball, das ist ja dann bei so einem engen Spiel, sind es ja wirklich Millimeter und ein Punkt, der den Unterschied macht. Und da war er richtig mutig, das hat richtig Spaß gemacht. Und dann hat Yannick quasi das Ganze in dem nächsten Tiebreak komplett auf den Kopf gespielt. Was hat er da für einen Tiebreak gespielt, bitte, im zweiten Satz?
Aber ich wollte nochmal auf den Anfang des zweiten gehen,
ja,
weil da war Sascha der bessere Spieler. Und es sind Nuancen, es ist Körpersprache, die Aufschläge leicht gewonnen sind, er musste kämpfen bei seinen Aufschlägen. Da ein Break, den zweiten Satz nach Hause bringen, das wäre eine Vorentscheidung. Und so in einem Wimbledon-Finale oder einem Grand-Slam-Finale sind es immer so Kleinigkeiten. Mhm. Wenn du den ersten gewinnst, ist das Momentum natürlich auf deiner Seite. Da noch eine Schippe drauflegen, noch mehr Risiko oder einfach auch Glück des Tüchtigen vielleicht erzwingen. Da ein frühes Break, da war Sinner zu knacken. Als es dann Satz beide war, dachte ich, jetzt wird schwierig, weil jetzt ist Sinner plötzlich angekommen, hat ausgeglichen, hat die stärkste Phase seines Gegners sozusagen überwunden und plötzlich war er am Drücker, er war dann der bessere Spieler bei den Grundlinienduellen. Und Schlüsselmoment vielleicht der Fall, dieses Ausrutschen von Sascha dann mit seinem rechten Knie. Da gab es dann zum ersten Mal eine richtige Schwächeperiode. Du kannst sagen, das Knie tat ihm weh. Das war das Gleiche wie vor 2 Jahren, was er verletzt hat gegen Fritz. Vielleicht tiefenpsychologisch Gedanken, wie gut es ist. Aber diese 10 Minuten hat Sinner ausgenutzt, ihn zu breaken, den dritten Satz dann relativ klar dann zu gewinnen mit 6:3. Und dann war eigentlich Sinner derjenige, der das Match kontrolliert hat.
Ja, das war wirklich interessant. Ich saß ja an der Seite vom Platz. Dadurch konnte ich alle Konversationen mit der Box mitbekommen und habe alles gehört. Ja, ich konnte die Diskussion von Yannick, und das ist auch interessant. Yannick diskutiert dann manchmal auf Italienisch mit Simone Vagnozzi. Manchmal geht er ins Englische zu Darren Cahill. Also er wechselt sich das so, wie es ihm passt. Und bei Sascha, das ist ja das Ironische daran, da habe ich weniger verstanden als bei Yannick, weil die dann auf Russisch miteinander sprechen und da verstehe ich schon ein bisschen was, weil Slawisch ist ja dann doch, also Serbisch ist ja auch eine slawische Sprache. Es gibt ähnliche Worte und ich weiß, am Anfang ging es häufig um die Return-Position. Da haben beide Spieler in die Box gefragt, soll ich mich näher an die Linie stellen, weiter zurück? Und die Tipps änderten sich auch ständig, weil es einfach fast unmöglich war, ein Return-Spiel zu gewinnen, weil beide so gut serviert haben. Sascha über Präzision und Schnelligkeit, bei Yannick war es mehr Präzision als Schnelligkeit. Aber eine Sache ist passiert, Boris, nach dem zweiten Satz, das hat man so krass gemerkt. Ich saß ja voll in der prallen Sonne. Es wurde auf einmal kalt. Ich meine, kalt ist übertrieben, aber es wurde auf einmal ganz eindeutig für mich spürbar, sitzend an der Seite, dass es bestimmt um 5 Grad kälter wurde.
Wow.
Und das war der größte Unterschied, weil es war nicht nur, dass Yannick sich vielleicht physisch besser gefühlt hat, wir haben schon über seine Probleme in der Hitze gesprochen, sondern vor allem war es so, dass Saschas Aufschlag auf einmal retourniert wurde von Yannick. Und das heißt dann nicht, dass jeder ein Return-Winner ist, aber auf einmal musste er immer den nächsten Ball noch schlagen und immer nochmal einen Ball schlagen. Und so hat sich dann über das Match hinweg eine kleine Unsicherheit bei Sascha oder Sinner kam dann in seinen Kopf rein, das war das eine. Und das andere, mit dieser halben Sekunde mehr Zeit hat Sinner sich auf einmal so viel besser auf der Vorhand gefühlt, dass er dann angefangen hat, richtig zu ziehen. Und wir hatten dann auch einen Hawkeye, dass er um 5 km/h schneller wurde auf der Vorhandseite. Und von der Seite, wo ich saß, sah es so aus, weil er diesen Ticken mehr Zeit hatte als in den ersten 2 Sätzen. Da war er so unter Druck, dass er gar nicht dazu kam, drauf zu gehen. Und das hat sich dann geändert in Satz 3 und 4.
Also du warst warst dann sozusagen in der Sonnenseite, also unter genau. der Players Box in der Ecke, wo noch die letzte Sonne zu sehen war. Genau. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es heiß ist, ist das Spiel schneller, der Ball fliegt schneller durch die Luft, leichter für die guten Aufschläge, leichter für Sascha Zverev. Als es schattiger wurde, auf dem Platz konnte man das ja erkennen, hatte man das Gefühl, Vorteile für Sinner, er kam in die Aufschläge rein, er kam in die Return-Spiele rein, die Rallyes waren dann nicht mehr ganz so schnell, eben kontrollierbarer für Sinner. Und so im Laufe des Matches hat man gemerkt, dass Sinner immer stärker wurde und immer dominanter und Sascha Zverev immer mehr Probleme hatte.
Ja, und du hast gerade diesen Sturz erwähnt von Sascha Zverev. Das ist mir auch aufgefallen in den ersten zwei Sätzen, wo ich wirklich fand, dass beide gleich auf waren. Es hat sich immer so geändert, ne? Mal war ja. Sascha ein bisschen besser, mal war Jannik ein bisschen besser, aber da waren die wirklich, es hätte alles passieren können in diesen ersten zwei Sätzen. Da war es so, dass man das Einzige, was man ein bisschen gesehen hat, ich fand, Sascha war dominanter im Aufschlag und Jannik war ein bisschen besser in den Defensivpositionen. Weißt ja. du, wenn er so richtig gestretched wurde, war Jannik einfach mit diesen Skifahrerbeinen ein bisschen genau. weiter unten, ein bisschen mehr Stabilität. Ja, es ist wirklich so, ne? Das ist so, das sieht man dann richtig. Ja. Er läuft dann wie auf Skiern. Ja. Und das war, glaube ich, dann auch ein großer Unterschied im dritten und vierten Satz. Sascha ist einfach, was ein großer Vorteil ist oft, 1,98. In dem Fall war es kein großer Vorteil, weil dadurch durch den Schatten, durch die Temperatur, durch den Temperatursturz langsam, wurde der Rasen rutschiger. Und für den hochgewachsenen Sascha Zverev empfand ich das als deutlich größeres Problem als für Jannik Sinner, der auf Skiern zur Welt gekommen ist und diesen niedrigen Schwerpunkt hatte. Weißt du, wie ich meine?
Unglaublich, wie er auf diesen Rasenplätzen rutscht. Der rutscht, also er macht das absichtlich. Der geht bei der Rückhand als Rechtshänder mit dem linken Bein vor und rutscht und bleibt dann stehen, schlägt den Ball und kommt zurück. Alle anderen rutschen aus oder rutschen weiter. Und der macht das ganz bewusst auch auf die Vorhandseite als Rechtshänder mit dem rechten Bein, rutscht er in die Ecke, schlägt den Ball. Und die Defensivleistungen, das war sowieso bemerkenswert, wie gut er sich bewegt hat. Ich meine, ist auch nicht klein, ist 91. Aber man hatte das Gefühl, wenn Sinner die Mitte des Feldes, des Platzes kontrollieren konnte und Zverev ans Rennen kam, war meistens der Italiener der bessere Spieler. Und so wurde das immer deutlicher zu sehen. Und auch die Aufschlagspiele wurden schwieriger für Zverev. Es war eigentlich eine Frage der Zeit im vierten, bis das Break fiel. Und ja, dann hat er aufs Match serviert und dann kann man nochmal hektisch werden. Da gab es nochmal ein 15-30, ein langer Ballwechsel bei 30 Ball, wo ich sage, wow, jetzt steht's in den Sternen geschrieben, dass Sinner einfach heute wieder gewinnt.
Erinnerst du dich noch, was dir im Kopf vorging, als du zum ersten Wimbledon-Titel serviert hast? Ich weiß noch, beim ersten Matchball hast du einen Doppelfehler serviert, aber dann direkt ausgemerzt und sofort unglaublich serviert danach. Aber vor dem Spiel, also bevor du zum ersten Punkt hingegangen bist, erinnerst du dich noch so ein bisschen, was in dir vorging da?
Ja, erstmal war das eine sehr lange Pause auf dem Stuhl und das Handtuch über den Kopf und ich habe nur angefangen zu beten und lieber Gott, 4 Punkte noch, ich mach was du willst danach. Ich habe angefangen mit dem lieben Gott einen Deal auszumachen, von wegen, schenk mir noch 4 Punkte und ich bin dein Jünger für alle Zeiten sozusagen. Und habe dann angefangen mit einem Doppelfehler. Ich wusste nicht mehr, wie mein linker Ball mein Handgelenk Ich habe immer so hochgeworfen und der Ball flog nicht mehr hoch. Und dann habe ich 3 erste serviert, 40-15, wieder 2. Aufschlag, wieder Doppelfehler und was für ein schlechter. Und dann habe ich wirklich hochgeguckt und gesagt, bitte, egal was es ist, gib mir den verdammten ersten Aufschlag. Und er kam dann und so weiter, der Rest ist Geschichte, aber du bist unfassbar hektisch und nervös und wer das bestreitet, der lügt.
Und wie hast du dann diese ersten Aufschläge? Du musst die ja irgendwie reinspielen. Ist es dann so, dass du versuchst, diese Gedanken auszuschalten oder?
Genau.
Ja, das ist es dann. Ja, einfach du musst versuchen, das wegzudrücken.
Ja, und dich an die guten Sachen erinnern, dass du bis jetzt gut aufgeschlagen hast, dass die Aufschlagspiele relativ sicher waren und leicht gewonnen hast. Also das Positive hervorheben und nicht denken, was ist, wenn es schief geht.
Okay.
Sondern immer sagen, der Aufschlag kommt jetzt und der Wolle kommt und einfach so weit es geht, positiv zu bleiben. Und man sagt das immer so schön, wirklich Punkt für Punkt, aber weg. Punkt für Punkt. 30-15, ich habe nur gedacht, noch 2 Punkte. Ich habe also abgezählt, ja. Noch 2 Punkte, noch 1 Punkt. Und das war's dann.
Genau. Ja, sau gut. Ja. Und das wollte ich dich fragen, weil hast du Jannik Sinner schon mal erlebt? Weil was du gerade erzählst, passt für mich wie eine Schablone auf das, was ich gestern gesehen habe. Jannik Sinner, erster Punkt, schlägt gut auf. Ich glaube, in die Vorhand von Zverev. Sascha macht einen Fehler. Erster Punkt des Matches. Und Jannik steht so da, Faust erhoben, gefühlt in meine Richtung, mit wilder Entschlossenheit. Ich so, habe ich was falsch gemacht? Dann habe ich gesehen, dass ich unter der Spielerbox sitze. Habe dann kurz so meinen Kopf gedreht und habe gesehen, alle fünf von dem engsten Team von Jannik, also Darren, Simone, Physio, Fitnesstrainer und so weiter. Alle fünf standen nach dem ersten Punkt, Faust erhoben, und es ging, Boris, 3 Stunden 45. Nach jedem Punkt, den Jannik Sinner gewonnen hatte, hat er die Faust erhoben. Ich habe mich umgedreht und alle das komplette Team stand und hat mit der Faust zurück. Ich hatte das Gefühl, der war so wie so ein Mann auf einer Mission. Der hätte sich das Herz aus dem Leib geschnitten und auf den Platz geworfen, um dieses Match gestern zu gewinnen. Da wollte ich dich nämlich fragen, empfandest du das auch so oder war das nur für mich, weil ich halt so in diesem Zwischending saß und deswegen das mehr gefühlt habe? Oder hast du Jannik Sinner schon mal so gesehen, sag mal?
Nein.
Okay, da bin ich froh.
Nein.
Weil ich dachte, ich bin Psycho geworden.
Nein. Irgendwann. Ich denke mir, was hebt er denn schon wieder die Faust? Also auch vor Punkten, wo du sagst, 40-0 ist jetzt nicht, immer die Faust. Immer. Also dann war klar die Strategie, alles oder nichts. Diese Entschlossenheit, dieses heute spielen wir so lange, egal wie lange es dauert, bis wir diesen Titel verteidigt haben. Und das war die Mannschaft war so, Jannik war so, er ist der Kapitän der Mannschaft. Das haben sie sich vor abgesprochen, das haben sie ausgemacht. Und es ist auch, sag mal, für den Gegner, wenn der das immer sieht, sagst du, sag mal, wie ist denn der drauf heute? Was für eine Einstellung hat denn der? Wie entschlossen wirkt er? Und irgendwann schafft das eigentlich beim Gegner, dass du nachdenkst, dass du früher schwächer wärst und so weiter und dass du auch merkst, vielleicht ist der heute einfach der andere stärker. Aber beim ersten Punkt die Faust heben, also ich wüsste nicht, wer das jemals vorgemacht hat.
Das ist cool. Also ich bin froh, weil irgendwann dachte ich, vielleicht habe ich gerade einen psychotischen Nervenzusammenbruch und sehe schon imaginäre Halluzinationen. Aber ich bin froh, dass du es ähnlich gesehen hast. Noch vielleicht zwei kurze Infos für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, bevor wir dann noch ein bisschen über Sascha sprechen. Ich habe Jannik nach dem Halbfinale interviewt und nach dem Finale. Und letztes Jahr war das genauso. Und letztes Jahr war er für seine Verhältnisse, er ist ja immer eher ein bisschen trockener und eher ein bisschen Pokerface. Letztes Jahr war er für seine Verhältnisse absolut euphorisch glücklich. So hat er gestrahlt. Dieses Jahr, Boris, war er vor allem müde und erleichtert. Und ich hatte das Gefühl, und er hat es nach dem Halbfinale gesagt, ja, er meinte irgendwie so, ja, ich bin sehr froh, im Finale zu sein, weil es war eine seltsame Saison. Und dann habe ich so gesagt, naja, Jannik, come on, du hast eine unglaubliche Saison hinter dir. Und da sagte er so, ja, aber bei den Grand Slams habe ich nicht gut gespielt. Und ich hatte wirklich das Gefühl nach gestern, dass es für ihn, auch wenn man das ja nicht denkt von außen, weil er so viele Turniere dieses Jahr gewonnen hat, dass es für ihn ein riesengroßer Druck von den Schultern abgefallen ist, dass er diesen Wimbledon-Titel geholt hat. Und das fand ich interessant, das so zu sehen. Hättest du das so erwartet? Du wahrscheinlich schon, weil am Ende kommt es doch auf die Grand Slams an, oder? Wenn du Nummer 1 bist. Ich meine, wer kann das besser sagen als du?
Du redest mit einer Nummer 1, Jannik Sinner. Der wird an den Grand Slam-Siegen bewertet. Melbourne hat Alcaraz gewonnen, Paris hat Zverev gewonnen. Er blieb leer. Er hat zwar die 5 Masters-Turniere in Folge, aber das langt nicht. Dann hast du nicht die Ehre sozusagen und dann hast du es nicht verdient, die 1 zu werden. Also das Wochenende war das wichtigste sportliche Wochenende von Jannik Sinner seit Jahren. Hätte er die Leistung von letztem Jahr nicht bestätigt, Titelverteidigung, egal was der Computer sagt, die Tennis würde ihn nicht mehr als Nummer 1 heute sehen, sondern vielleicht sogar Sascha Zverev mit 2 Grand Slam Siegen. Obwohl auf dem Computer ist er jetzt auch schon wieder die Nummer 2. Also ganz wichtiges Match. Wir haben nach dem Match Simone Vanozzi im Studio gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, so nach Paris, nach dieser Enttäuschung, wann hast du zum ersten Mal den Jannik Sinner von letztem Jahr wieder im Training gesehen oder Match? Und da sagte er, am Tag vom Djokovic-Match, da habe ich wieder das Feuer gesehen, da haben die Schläge einen anderen Sound gehabt, da war die Schulter wieder da, da war der Aufschlag, da war dieses Kalte, dieses berechnend Kalte, was ihn so stark macht in wichtigen Momenten am Abend vor dem Djokovic-Match. Und da habe ich gesagt, ich mache mir keine Sorgen mehr. Bis dahin war Sinner für ihn wie Fisch aus dem Wasser und noch längst nicht wieder da, wo er hätte sein müssen. Da siehst du mal, was für ein Pokerface Jannik Sinner ist, weil das ist die Realität. Wäre Sascha Zverev heute Wimbledon-Sieger, würden wir erstmal eine Stunde über kein anderes Thema reden. Aber zweitens, wäre Sinner nicht die adäquate Nummer eins der Welt mehr. Und dann gibt's einen langen Sommer und dann geht's wirklich bei den US Open darum, kommt Alcaraz zurück, schafft Sinner so noch Comeback, aber Zverev hat sich etabliert.
Das ist schon krass, oder? Wie asozial unsere Sportart ist. Ja. Ja, eigentlich ist es asozial.
Der hat Miami, Indian Wells, Monte Carlo, Madrid, Rom, teilweise ohne Satzverlust gewonnen und es zählt nichts. Ja, es wird nur über die zweite Runde Roland Garros gesprochen und schafft er die Titelvergeiderung Wimbledon. Wenn nicht, ist er ein Loser. Ist er schlecht.
Ja.
Nein, kranke Gesellschaft.
Es ist wirklich krank, aber er hat es geschafft. Was ja noch kranker ist, dass er unter diesem Druck dann irgendwie trotzdem funktioniert hat gegen einen, und über ihn sprechen wir gleich, gegen einen unglaublich gut spielenden Alexander Zverev. Das war ja nicht Alexander Zverev von vor 5-6 Wochen, der 10 Meter hinter der Linie steht und den Ball reinrollt, sondern Jannik musste da richtig, richtig an die Limits seiner Möglichkeiten gehen. Und ich dachte mir, Boris, heute, das ist eine echt toughes Signal für den Rest des Feldes, dass Jannik Sinner jetzt für sich auch herausgefunden hat, wie man Grand Slams gewinnt, wenn er nicht sein bestes Tennis spielt. Weil wenn du mal überlegst, jedes Slam, jeden Titel, den er gewonnen hat in seiner jungen Karriere, das ich beobachtet habe, sah es vom ersten Punkt seines ersten Matches so aus, als wäre es Jannik Sinner gegen den Rest des Feldes und die Hitze vielleicht, ne?
Klar.
Und dieses Mal war es das erste Turnier, das er am Ende gewinnt, wo er am Anfang so verletzlich aussieht und echt so aussieht, als wäre er schlagbar.
Nee, das ist richtig. Ich meine, Kek Manumic, erste Runde, 2-1 Sätze hinten.
Ja.
Dann würden wir uns heute nicht mehr über Jannik Sinner unterhalten. Also was in diesen 2 Wochen in Wimbledon passiert ist, unglaublich. Aber das ist die Magie von Grand Slam Tennis, das ist die Magie von Wimbledon. Ist es nicht das geilste Turnier? Also du kannst mir sagen, was du willst, und Roland Garros ist gut, und Melbourne, US Open, die Royal Box in Wimbledon, die Ruhe vor dem Finale, wer da noch an Celebrities aus Hollywood und Film und Fernsehen, wer da alles hingegangen ist. Ich meine, David Beckham war beim Eröffnungsspiel da vor 2 Wochen, dazwischen wieder in Amerika. Also wer alles die Chance hat, ein Ticket zum Wimbledon-Finale oder Halbfinale zu bekommen, der nutzt sie, will gesehen werden. Einfach das geilste Tennisturnier auf der Welt.
Ich muss es dir leider geben, auch wenn ich, und wenn ich das sage, dann hat es wirklich mehr Gewicht, weil wenn jemand, der das Turnier gewonnen hat, das sagt, dann könnte man ja auch meinen, ja gut, er hat halt da gut gespielt.
Klar.
Aber ich habe in jedem Slam mindestens Viertelfinale gespielt. Ich habe Halbfinale bei den French Open gespielt. Alles würde dafür sprechen, dass Wimbledon nicht mein Lieblingsturnier ist. Ich bin da immer in der dritten Runde rausgeflogen, spätestens. Es ist das geilste Turnier der Welt. Man kann einfach nicht drum rumkommen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist eine Kombination aus dieser Tradition, den Ritualen, der Routine, dieses auch irgendwie so auf ihre Werte beharren in einer Welt, wo wirklich auf jeder Stirn ein Werbebanner klebt, darauf zu beharren, nein, wir haben nur Emirates unten links in der Ecke, wir haben nur Polo Ralph Lauren bei den Schiedsrichtern auf dem Hemd. All diese Sachen, da steckt so ein, wie soll ich sagen, so eine Standhaftigkeit dahinter, dass man sich nicht helfen kann, als davon beeindruckt zu sein, wenn man da ist. Und ich habe es gerade erwähnt, diese Ruhe vor dem ersten Punkt in diesem Herrenfinale. Beim Damenfinale war es schon krass, aber beim Herrenfinale war es noch mal extremer. Ich hatte wirklich eine Gänsehaut von Kopf bis Fuß und wusste nicht, wohin mit mir.
Nein, und sie schaffen es, ihre Geschichte, es ist das traditionsreichste Tennisturnier, es ist das älteste Tennisturnier, es ist das bekannteste, aber du kannst natürlich auch in der Vergangenheit sterben und du kannst dich nicht weiterentwickeln. Sie schaffen es immer wieder, sich selbst zu erneuern, die Relevanz nicht zu verlieren, ohne die Vergangenheit zu leugnen. Und sie haben sich sozusagen noch nicht verkauft, obwohl die natürlich genauso viele Sponsoren haben wie alle anderen Turniere und Fernsehsender, aber man sieht es nicht, die machen es so intelligent, so niveauvoll. Da musst du beim zweiten, dritten Mal hinschauen, wer denn der Sponsor ist. Und das geht hin bis euer Studio. Euer Prime-Studio. War das nicht wunderbar, was ihr für Kleider angezogen habt? Das macht ihr bei keinem anderen Grand Slam. Ist es nicht so? Ihr sah alle wunderbar aus. Selbst Michael Stich hatte Anzug, Krawatte an im Finale. Das machst du nur am Finalsonntag von Wimbledon.
Ja, das war wirklich, also es ist, ich kann es nur bestätigen, leider, ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist genauso, wie du es gesagt hast. Boris, wie hat dir Alexander Zverev gefallen? Insgesamt vielleicht über die zwei Wochen, aber dann auch in dem Finale, und was denkst du, was ist so bei ihm passiert in den letzten, nicht nur zwei Wochen, sondern jetzt vielleicht 6, 7, 8 Wochen?
Nein, das ist ein Meilenstein, was er jetzt die letzten 8 Wochen an Erfolgen erreicht hat, mit 29. Man kann auch sagen, es wurde mal Zeit oder lieber spät als nie, aber er hat es erreicht, er hat seinen Kindheitstraum erfüllt mit dem Sieg in Roland Garros, ist Grand Slam Sieger, und als wäre eine Bürde, Last von ihm gefallen. Englisch sagt man, the monkey is off his back oder so, diese Kiste Kohle auf den Schultern, die ist weg. Und er war leichtfüßig, er war sogar charmant in den Interviews, er hat gut gespielt, man hat ihn nicht nervös gesehen, Wimbledon-Finale, auch im zweiten Satz, es ist seinem Niveau treu geblieben. Die Frage ist, warum jetzt erst?
Ja, was denkst du, warum?
Da ist irgendwas passiert mit ihm zwischenmenschlich, privat, beruflich. Natürlich hat er sein Spiel verändert. Er spielt heute viel offensiver, steht mehr auf der Grundlinie, geht mal ans Netz, variabler. Aber warum ist das jetzt passiert? Vielleicht, weil letztes Jahr es echt frustrierend war für ihn. Mhm. Ich kann mich noch an die Pressekonferenz in Wimbledon erinnern. Ich meine, ich wollte ihn umarmen, wie er gesagt hat. Der einzigste Freund, den ich habe, ist auch meine Tochter. Ich meine, das muss sie dir mal anhören, nachdem er erste Runde verloren hatte. Da ist mit ihm psychologisch irgendwas passiert. Er hatte die Winterpause gut genutzt, sich mit seinem Team abzusprechen, was er verändern muss, wo er sich verändern muss. Und er hat das dann umgesetzt. Ich habe die Italiener gestern vor dem Spiel gewarnt, weil die sagen, ja, Sinner, der Favorit, der 9-mal Folge. Sage ich, ihr seht einen anderen Sascha Zverev wie letztes Jahr oder vor 5 Jahren. Der Kerl ist brandgefährlich. Und wenn Sinner nicht sein bestes Tennis spielt, wird Sascha Zverev heute Wimbledon-Sieger. Die haben mich angeguckt, von wegen, ich habe keine Ahnung vom Tennis. Spätestens nach dem ersten Satz haben sie gesagt, Boris, die. Weil sie gemerkt haben, das ist ein ganz anderer Typ da. Und irgendwann wird es uns verraten, was da passiert ist. Aber da ist also ein Meilenstein passiert in der Entwicklung von Sascha Zverev.
Ja, und nicht nur du, sondern auch Jannik hat das gesagt, denn er hat nach seinem Halbfinale, als dann feststand, dass er gegen Alexander Zverev im Finale antreten wird, wurde er gefragt, ich war in der Pressekonferenz, wurde er gefragt, ja, du hast ja 9-mal gegen ihn gewonnen, du bist ja der Favorit, und dann sagt er, halt, einen Moment, Alexander Zverev vor French Open und Alexander nach dem French Open ist ein komplett anderer Spieler, er ist wie ausgewechselt, wie er spielt, wie er sich benimmt, das Selbstbewusstsein, also er war sich dessen ganz, ganz konkret bewusst, genau wie du es gesagt hast. Und deswegen war eben auch die Faust und die Einstellung vom ersten bis zum letzten Punkt da, denn der wusste, ich kann mir nichts weniger erlauben als das.
Aber jetzt meine Frage an dich. Ich würde mich an seiner Stelle beeilen mit den nächsten Siegen. Der ist 29, ist keine 25. Seine Konkurrenten sind 23, 24. Alcaraz wird hoffentlich wieder heil zurückkommen. Dann hast du die Generation Fonseca, Mencik, Rodar. Die werden ihn auch spätestens 2 Jahren um Grand Slam 7 mitspielen. Wie ist das ja das Fenster oder das Window, was Sascha jetzt hat, um die nächsten Grand Slam Siege zu gewinnen? Wie lange ist es?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen 3 bis 5 Jahre, würde ich schon sagen.
Ja. So lange?
Ja, wobei, wenn du jetzt sagst, der hat so früh angefangen, ne? Weil, ja, das ist ja, er ist ja jetzt schon wirklich lange auf der Tour.
Aber ich glaube,
ja. Also, ich kann wirklich nur von mir ausgehen, ein bisschen. Ich habe mit 33 das erste Mal gemerkt, dass mein Körper nicht mehr so macht wie früher. Bis dahin fand ich habe ein paar Sachen gemerkt. Ich habe schon gemerkt, ich regeneriere mich nicht mehr so schnell. Ich muss wirklich ganz akkurat sein in meinen Regenerationsmaßnahmen. Ich konnte da nicht so schludern. Ne? Wenn ich mich nicht ausgedehnt habe, habe ich es am nächsten Tag gemerkt und so weiter und so fort. Aber mit 33 habe ich das erste Mal dieses gemerkt, was jetzt Novak, glaube ich, viel später aber erst bei sich festgestellt hat, ist, dass du Schwankungen in deinen Leistungen hast, die du dir nicht erklären kannst. Das hatte ich so mit 33, 34 das erste Mal. So lange hast du nie gespielt, oder?
Nein, ich wollte sagen, wenn man so 10 Jahre Vollprofi ist, dann merkt man es. Ja. Sascha ist jetzt im 11. Jahr. Du merkst das körperlich, du merkst es aber auch geistig. Du kannst nicht mehr bei jedem Match genauso motiviert sein wie noch vor 5 Jahren. Du bist jetzt schon zum 12. Mal bei den US Open oder in Cincinnati. Irgendwann wird's nicht mehr ganz so spannend. Der Preis ist aber genauso hoch oder vielleicht noch höher, den du zahlen musst, um die gleiche Leistung abzurufen. Irgendwann wird deine Tochter älter, geht zur Schule, siehst deine Tochter wochenlang nicht. Ist es wert? Ich habe mich entschieden, dass mein erster Sohn 6 wurde. Ich will zu Hause sein bei ihm, wenn er in die erste Klasse geht. Das sind alles Entscheidungen, die mit dem Tennissport nichts zu tun haben. Das Privatleben spielt eine ganz wichtige Rolle, um deine Karriere zu verlängern. Federer hat früh geheiratet. Nadal ist schon lange mit seiner Frau zusammen, haben jetzt 2 Kinder. Auch Djokovic, Ewigkeiten mit der Frau, also sozusagen, dass die Familie hundertprozentig hinter ihm steht, dass man ein Zuhause aufbaut. All das sind wichtig für den Tennisspieler Sascha Zverev. Er hat eine Tochter, er hat eine Partnerin, also dem steht ja nichts im Wege. Aber man muss sich wirklich auch dann separieren von wegen, es kann nicht den ganzen Tag nur um Tennis gehen. Mhm. Es gibt auch andere Themen. Das entspannt dich vielleicht auch auf dem Tennisplatz, dass dein Leben nicht abhängig wird vom nächsten Turniersieg, sondern du gehst hoch und siehst deine Familie, deine Tochter. Das kann auch was verändern im positiven Sinne. Also für mich war das so nach 10, 11 Jahren, ich brauche ein privates Leben außerhalb des Tennisplatzes, das mich auffängt, das mich auch liebt, wenn ich verloren habe.
Das ist super interessant, dass du das sagst, Boris. Also mit anderen Worten, er soll heiraten.
Nein, aber ich finde, so nach 10, 11 Jahren kommen dir die ersten Mal die Frage. Er macht's jetzt clever. Man kann ihn einfach auf seinem Telefon nicht mehr erreichen, inklusive seiner Partnerin nicht. Das ist sozusagen Vortäuschen falscher Tatsachen, dass er sozusagen dass es die Welt nicht gibt. Aber die Welt geht ja weiter. Und deswegen muss man realistisch bleiben und sagen, okay, ich kann mich nicht ewig verbarrikadieren in meinem Mietshaus, oder ich kann nicht so tun, als gäbe es den Rest der Welt nicht. Und irgendwann wird man eben auch da noch erwachsener. Deswegen habe ich die Frage gestellt, wie lange ist das Zeitfenster? Also ich glaube, er kann es in dieser Form, die er hat, noch 1,5 bis 2 Jahre fortführen. Und dann muss es eine Veränderung geben.
Okay, das ist super interessant. So habe ich es wirklich noch nie betrachtet. Den Blickwinkel habe ich noch nie gesehen. Und das ist eben so cool, dass du da, dass wir einfach 2 verschiedene Perspektiven darauf haben. Und das wird die große Frage sein. Ich glaube, jetzt ist das Wichtigste, dass wir genießen, dass er in dieser fabelhaften Form ist und dass er scheinbar wirklich eine... Ja, du hast Meilenstein gesagt. Ich glaube, das ist ein richtiges Wort. Meilenstein für sich in seinem Reifeprozess genommen hat, der ihm diesen Auftrieb gibt, so zu spielen. Und manchmal, ich habe es ein bisschen bei Angie gesehen, auf eine andere Art und Weise, aber manchmal gibt es eben Spieler und Spielerinnen, die müssen erst in sich als Person hineinwachsen, bevor sie diese, weißt du, ich glaube, bei dir war es so mit 17, du hattest schon so eine innere Stärke. Ich sehe das bei Yannick, ich sehe das bei Carlos. Die kamen mit 18 auf die Tour und man hatte schon das Gefühl, die sind irgendwie so gefestigt innerlich, und andere müssen da erst hineinwachsen als Person, und deswegen hoffe ich für ihn, dass er da jetzt weiß, wer er ist als Mann, als Person, und vielleicht deswegen auch ein kleines Mosaiksteinchen in all diesen anderen Sachen, die dazu geführt haben, dass er jetzt so fantastisch Tennis spielt.
Ganz genau. Wir werden es beobachten und es natürlich auch weiter beurteilen. Ein Wort zu Carlos Alcaraz. Hast du seine ersten Trainingsschwünge gesehen? Ich meine, das war wirklich Schwünge. Das war ohne Seite, ohne Ball. Also viel, viel weicher kann man nicht anfangen.
Boris, du musst mir jetzt erklären, was dieser Schläger, für die, die es nicht gesehen haben, vielleicht guckt ihr euch das am besten bei Instagram an, aber ich werde es versuchen zu erklären. Er hat einen Schläger ohne Seite und aus dem Rahmen ist ein, ich würde sagen, 10 bis 20 Zentimeter großes Stück herausgeschnitten, und dann stehen Bälle auf Säulen drauf und er schwingt quasi mit genau diesem kleinen Teil, der frei ist beim Rahmen, über diesen Ball drüber. Boris, Wozu? Wieso? Warum?
Ja, man nennt das dann immer gerne visualisieren und dass man einfach den Schlag durchführt. Aber das siehst du noch, wie sensibel das Handgelenk ist und wie weit er noch weg ist vor seinem ersten Match. Also wenn er jetzt gestern oder vorgestern war das, also Mitte Juli, noch nicht mal einen Ball sachte schlagen kann, dann sage ich, liebe Alcaraz-Fans, habt weite Geduld. Ob das mit Cincinnati in US Open was wird, ich bezweifle es. Und ich bin ganz auf seiner Seite, wenn er irgendwie noch Probleme hat oder sich nicht sicher ist, lieber noch ein halbes Jahr weiter passieren. Das Handgelenk ist die schlimmste Verletzung, die du als Rechtshänder haben kannst, rechtes Handgelenk bei ihm. Du kannst sie bei keinem Schlag verstecken. Bei jedem Schlag brauchst du sie und gerade wenn du so kraftvoll schlägst wie Alcaraz. Deswegen gut, dass er den Schläger in der Hand hat, auch wenn da keine Seite war und so weiter. Also das sind wirklich Trockenübungen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber lange weg hier bis zum ersten Match. Lange weg.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber vielleicht von uns ausgehen Glückwünsche raus an Alex de Minaur und Katie Bolter, die am Sonntag geheiratet haben. Boris, Alex de Minaur, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht die größte bei den Buchmachern dieser Welt, aber er hat seine Hochzeit mit Katie Bolter am Sonntag des Männerfinales um 16 Uhr geplant.
Um 16 Uhr, nein.
Ja, ja. Also er hatte vielleicht nicht das größte Selbstbewusstsein, selbst im Männerfinale zu stehen, aber ich weiß, dass sie eine sehr schöne Feier im engsten Kreis hatten und am Montag, also heute Morgen früh, sind ganz viele der Freunde, unter anderem Laura Robson, eine enge Freundin von mir, deswegen weiß ich, dass sind ganz viele Freunde so aus dem weiteren Kreis, alle in die Toskana geflogen und dort gibt es dann die Feierlichkeiten im größeren Kreis mit vielen Freunden, vielen Familienmitgliedern, aber das apropos Hochzeiten, das ist getan. Alex de Minaur und Katie Bolter sind jetzt Mr. und Mrs. Bolter, sage ich jetzt mal ganz frech.
Die Frage ist ja, wann haben Sie das geplant? Weil Alex de Minaur, ich meine, war Nummer 6 oder 7 gesetzt, war ja vierte Runde noch drin, glaube ich, ne?
Ja. Also und ich meine, wenn bei irgendeinem Turnier, dann ja auf Rasen für ihn, oder nicht?
Ja, ja. Also er hat ja da überraschend verloren gegen Cobolli, genau. Der dann im Viertelfinale gegen Fury verloren hat. Also ich weiß nicht, wie kurzfristig die das planen konnten. Klar, wenn du Katie Bolter bist, Alex de Minaur in England, die machen da schon mal Ausnahmen. Aber da mussten alle unglaublich schnell arbeiten. Da gibt's ja auch eine Heiratslizenz. Ich kenne mich da ein bisschen aus, Pat, okay. Du noch nicht. Weißt
du? Ich kenne mich noch nicht aus. Nee.
Man muss da die Lizenz beantragen und auch nicht erst 3 Tage vor. Also das dauert etwas länger. Deswegen, mich hat das gefreut. Ich habe das gestern Abend dann auch erfahren. Also die passen gut zusammen, sind beides Tennisspieler. Ich wünsche ihnen alles Glück der Welt. Aber das Timing hätte nicht besser sein können. Am Wimbledon-Finale um 16 Uhr, wenn das Finale losgeht, heiraten Katie und Alex.
Ja, das war witzig. Boris, wollen wir ein bisschen über die Frauen sprechen?
Bitte.
Oder hast du noch etwas zu der Männerseite, die du loswerden möchtest?
Ja, noch ein Punkt vielleicht über Djokovic. Also er gibt ja der internationalen Presse immer seine Statements und auch der serbischen. Man hat das Gefühl, dass er bei den serbischen Kollegen ehrlicher spricht und wahrhaftiger. Und er hat nochmal betont, dass für ihn diese 25 Grand Slams keine Phobie ist. Auch nicht der Grund, warum er noch Tennis spielt. Und er weiß auch noch nicht, ob er nächstes Jahr Wimbledon spielt. Also er wird es gerne, aber das sind viele Dinge, die müssen stimmen. Natürlich seine Fitness, seine Gesundheit, die Familie. Also ich glaube, es steht noch nicht fix, dass Olympia 28 sein letztes Turnier sein wird, sondern er denkt wirklich Jahr für Jahr. Sprich, es könnte auch früher zu Ende gehen. Also das habe ich rausgehört. Er war froh über seine Leistung und hat auch nicht gesagt von wegen, also dass er heute schlecht gespielt hat, als er gegen Sinner verlor, sondern es war einfach a good old beating.
Blowout.
Das heißt, er hat auch da sich, sag mal, keine Sorgen machen müssen und auch die, sag mal, keine schlaflosen Nächte bekommen, weil er jetzt wieder keine Grand Slam gewonnen hat. Also so weit denkt er, glaube ich, noch nicht. Er will gut sein, er will weit kommen, Halbfinale Grand Slam ist gut, Finale Melbourne ist noch besser. Also wenn er wettbewerbsfähig bleibt, dann wird er länger spielen. Wenn er anfängt, früh zu verlieren, dann wird er auch, glaube ich, früh aufhören. Vielleicht hängt es auch was zusammen. Seine Doku kommt am Ende August.
Genau, 20. August.
Also die Woche vor den US Open hängt aber vielleicht was in der Luft. Also ich spreche es mal nur an. Ich habe die Doku von Rafa gesehen, die muss sich jeder angucken. Also wer Tennis liebt, auf Netflix, schaut euch die Doku von Rafa. Novak muss natürlich auch eine machen, die wird bestimmt genauso gut. Ende August, vielleicht sagt er da uns, wie lange er noch Tennis spielen wird.
Ja, der Regisseur oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob man bei Dokumentation auch von Regisseur spricht, ich glaube schon. Der Regisseur ist der gleiche, der auch The Last Dance mit Michael Jordan gemacht hat. Ja, also es ist auf jeden Fall, liegt in guten Händen.
Ja.
Ich bin mir sicher, das wird fantastisch. Ich habe es auch schon ein paar Mal bei Prime gesagt, wer die Doku von Rafa noch nicht gesehen hat, bitte angucken, weil das ist nochmal eine ganz andere... nochmal so ein ganz anderes Eintauchen in die Psychologie eines großartigen Champions. Und was ich auch noch sagen wollte zu Novak, ich bin nach dem Sinner-Match in die Ehefrau Jelena reingerannt, Jelena Djokovic, und habe sie dann gefragt, hey Jelena, alles gut, wie geht's denn dir, alles okay? Weil es war halt so ein glattes Dreisatzmatch. Ja. Und sie war, und das fand ich so schön, weil du das gerade erzählt hast, wie wichtig auch das private Umfeld ist. Und sie sagte so, solange es ihm gut geht, ist alles okay. Ne? Das war so typisch Ehefrau oder Mama oder Papa oder Schwester. Ne? So halt so die engsten Familienmitglieder, die dich eben lieben, ob du gewinnst oder verlierst, und denen es im Zweifel wahrscheinlich manchmal, weiß ich nicht, lieber ist, wenn du verlierst, dass es vorbei ist und dass du dir nicht so einen Stress machst. Aber genau sowas braucht man ja, wenn man in diesem verrückten Tenniszirkus vom Tennis gefangen ist.
Ja, so ein bisschen verrückt sind wir alle, da inkludiere ich dich, Andrea. Also es ist nicht normal, die Nerven zu behalten, und Wimbledon Center Court, du hast es mal live erlebt. Also man muss schon Meshugge sein, sagt man bei uns.
Das stimmt, Boris. Okay, und wer auch Meshugge war, war Linda Noskova.
Ja.
In diesem absurden Frauenfinale, indem sie 6-2, 5-2 führt, zum Match serviert, 5 Matchbälle hat, ausgeschrieben 5, F, U, Umlaut, NF, 5 Matchbälle, die vergeigt, total nervös wird, kein Ball mehr reinspielen kann, die Füße haben komplett aufgehört zu arbeiten. Und was macht die Alte? Unglaublich, kommt zurück und spielt den besten dritten Satz ihres Lebens, als wäre nie was geschehen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Das war so eine krasse mentale Resilienz von Linda Noskova, dass ich nur meinen imaginären Hut ziehen kann und sagen kann, alle Achtung, wie sie das geschafft hat. Boris, wie hat sie das geschafft? Erklär's mir, weil ich kann es mir nicht erklären.
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ihre Mutter verstorben ist vor 2 Jahren. Kurz vor Wimbledon, und man wird in so einer Phase sehr emotional, sehr, Englisch würde man sagen, raw, also sehr, sehr sensibel, überlegt, wer einen zum Tennis gebracht hat, wer gerade nicht mehr in der Playersbox ist, also man geht sehr tief in sein Inneres, in seine Seele, und vielleicht hat sie da ein Gespräch angefangen mit ihrer verstorbenen Mutter und sie dadurch beruhigt, von wegen, Mädel, das ist nur ein Tennismatch, du bist im Wimbledon-Finale, sei froh, es gibt viel Schlimmeres als ein gewonnen oder verlorenes Tennismatch. Du bist noch am Leben. Und das war für mich die emotionalste Szene von ganz Wimbledon, als sie sich dann bedankt hat.
Ich auch, Boris. Wir heulen beide. Ich war in Tränen aufgelöst. Bei beiden, bei der Szene total, war ich völlig fertig. Ja. Aber auch bei der Szene, als Jannik in seine Box reingegangen ist. Und die sind ja so... also im Vergleich zu anderen, weißt du, wenn du so einen Carlos zum Juan Carlos hast gehen sehen oder Carlos generell in seine Box, die sind sehr offen mit ihren Emotionen. Bei Jannik ist schon immer eine gewisse Fassade da, und die war gestern wirklich überhaupt nicht mehr da. Alle waren in Tränen aufgelöst. Ja. Ich saß am Rand, ich habe geheult. Bei Linda noch viel mehr. Klar, das war ja dann nochmal, was du gerade gesagt hast mit der Geschichte im Hintergrund. Aber du merkst schon noch, es gibt diese emotionalen Unterschiede bei Spielern. Wenn es extrem schwer war, die Wochen, Jahre, Monate vorher, dann bedeutet so ein Titel nochmal mehr, auch wenn es vielleicht nur ein Tennismatch war. Und ich glaube auch wie du, dass sie durch so viel Schmerz schon gegangen ist, dass sie quasi auf dem Platz stand und dachte, was kann noch kommen? Was kann mich noch umwerfen?
Genau.
Und das hat ihr diese unglaubliche innere Stärke gegeben. Und es war wirklich faszinierend, das mit anzugucken. Vor allem gegen eine Tschechien auch, ne, gegen eine Freundin. Es kamen ja noch ganz viele andere Aspekte dazu, die wahnsinnig schwierig waren für sie in ihrem ersten Wimbledon-Finale zu handeln. Und sie hat es meisterhaft gemacht.
Ja, wenn du sagst Tschechien, dann war natürlich in der Royal Box Martina Navratilova, Petra Kvitova. Ich meine, all ihre Vorbilder, ihre Idole. Sie hat das dann schön erklärt, von wegen, ich habe auf keinen Fall in die Box geguckt. Hätte mich nur noch nervös gemacht. Von wegen, da sitzen meine Vorbilder. Wenn ich das da vorhin verschlage, viel zu schlecht. Nein, das hat sie sehr gut erklärt. Auch sie ist 21 Jahre jung, ist ihr erstes Wimbledon-Finale, ihr erster Grand Slam. Da weiß man noch nicht, wie man reagiert. Es gibt viele, die verlieren ihre ersten 3, 4, 5 Grand Slams-Finals, bevor sie sich dann beruhigen, weil es ist ein sehr, sehr aufregender Platz, ein sehr nervöser Platz, wo man wirklich die, ja, man erkennt die Seele eines Spielers sehr genau, wie er mit den Umständen umgeht. Und Noskova ging wunderbar um, wie sich beruhigt hat im dritten Satz. Jeder andere nach 5-7 5 Matchbälle vergeben, hätte die Schläger zerhackt oder hätte angefangen zu schreien und hätte aufgehört zu kämpfen. Sie wurde ruhig, hat sofort wieder 3-0 gemacht, hat das Break gehalten und eben auch zu Ende dann serviert. Noch ein Matchball hat sie mit dem Doppelfehler dann verloren.
Stimmt.
Bei 5-3. Vor wegen ist noch nicht ganz so weit, aber auch ihr Jan Kodesch war in der Royal Box Wimbledon-Sieger von 1973. Also so die ganze erfolgreiche Tennisgeneration von der Tschechischen Republik war da und das ist natürlich für ein junges Mädchen beeindruckend und das macht nervös und das hat sie ja vorhin geredet. Aber was ist denn mit dem tschechischen Tennis los? Also 3 der 4 letzten Wimbledon-Siegerinnen kommen aus der Tschechischen Republik. Irgendwie machen die was besser wie die anderen. Hast du eine Ahnung, was es ist?
Ja, also die machen ganz definitiv vieles besser, als wir es machen.
Ja.
Meine Theorie ist, es so eine Kombination aus, ich glaube, die haben sehr, sehr gute Trainer, die extrem technisch versiert sind, weil wenn du siehst, alle Tschechinnen und Tschechen haben zwar ihr eigenes Spiel, aber die sind meistens technisch sehr gut ausgebildet. Ich finde auch, dass man es bei der Linda Noskova gesehen hat, die eine unheimliche Power von der Grundlinie hat. Aber wenn sie dann mal am Netz war, wusste sie schon durchaus, was sie tut. Ne? Es war dann nicht so, oh Gott, ich bin am Netz, was mache ich? Sondern die konnte den dann wegvolieren. Man sieht, dass die einfach so voll ausgebildet sind, auch wenn sie ihrem Spielertypen dann treu bleiben. Man denkt an eine Vondrousova, die eher variabel spielt, ne?
Ja.
Oder auch eine Karolina Muchova, die ja im Finale stand gegen Linda Noskova, die hat unheimlich viel Variation, sehr gute Technik. Und es gibt dann eben auch die Hardhitterinnen wie eine Petra Kvitova und eine Linda Noskova, die aber alle gemeinsam haben, dass sie eine sehr gute Technik haben und darauf das ganze Fundament aufbaut. Und meine Theorie ist ja, Boris, ich habe früher häufig Turniere in Tschechien gespielt, in der Halle, und die Hallen dort sind spiegelglatt wie Turnhallen. Es ist so absurd schnell. Wenn du 6 Monate im Jahr auf diesen Hallen spielst, dann macht dir so ein läppscher Rasenplatz überhaupt gar nichts aus.
Punkt.
Weißt du,
guter
da hast du jeden Treffpunkt, hast du so 4 Meter vor dir, wenn du auf der Turnhalle Linoleumboden in Tschechien spielen kannst. Das ist meine Theorie zumindest.
Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Noskova wird jetzt die Nummer 7 der Welt sein. Und da hat ein paar Sätze dann an dem Sonntag gesagt, wie dann ja dieser Medienmarathon lief. Also jetzt sage und schreibe 16 One-on-One-Interviews gegeben, also mit 16 unterschiedlichen TV-Sendern. 16, nicht 5, nicht 10, 16. Dann noch ein Roundtable-Gespräch mit nochmal 10 anderen Journalisten. Die hat länger Interviews gegeben, wie das Match gedauert hat.
Mm.
Aber sie hat gesagt, sie will jetzt ihre neue Berühmtheit, ihre neue Position nutzen, um benachteiligten Kindern zu helfen. Also sie will jetzt nicht weiter nur Tennis sprechen, sondern sie möchte ihre Position nutzen, um aufmerksam zu machen, um die Natur, hat sie gesprochen. Sie will sich um Tiere kümmern, die falsch sprechen. Also sie will wirklich einen Unterschied machen. Und das ist schön, dass sie kapiert, dass sie jetzt als Wimbledon-Sieger einfach die Türen gehen auf, die Menschen hören ihr zu. Sie kann was ausrichten damit und interessiert sich nicht nur, wie die Rückhand besser ist oder ob sie jetzt Cincinnati gewinnt. Also das fand ich sehr schön für eine 21-Jährigen. Muchova ist mittlerweile die Nummer 6 der Welt, ist aber auch schon 29. War ihr 2. Grand Slam-Finale und ihr gönne ich sehr, weil ich mag sehr, wie sie spielt, ihre Art und Weise. Aber ich sag mal, Die Zeit läuft so ein bisschen aus für den ganz großen Wurf. Ich meine, sie war die schlechtere Tennisspielerin, aber hat sich zurückgekämpft. Nur Muchova, was meinst du? Hat sie nochmal eine Chance? Weil so oft schaffst du nicht, ein Grand-Slam-Finale nochmal zu spielen.
Ja, ich glaube, auf Rasen wird sie immer nochmal eine Chance haben. Also immer, ne? Aber so die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall noch eine Chance haben, weil sie einfach diesen Slice hat. Sie spielt Surfen, Volley. Da sind ganz viele Aspekte in ihrem Spiel, die gemacht sind für Rasen. Aber du hast schon recht, das ist mit 29 natürlich und 2 Enttäuschungen. Einmal 6-4 im dritten gegen Iga Świątek im Finale von dem French Open. Das war 22, glaube ich. Und jetzt 6-4 im dritten oder 6-3 im dritten gegen Linda Noskova. Das ist ja auch, also sie ist knapp. Ja, nah dran. Genau, ja, ja. Sie ist ja nah dran. Auf der anderen Seite, wenn man ins ein Match zurückgeht, ins Halbfinale, da war sie eigentlich schon raus, ja, weil Coco Gauff hat im Champions Tiebreak Matchball aufgelegten Vorhand und ich weiß nicht, welcher Vogel ihr ins Gehirn gepupst hat. Sie versucht dann von dort einen Stopp und er landet auf ihrem eigenen Turnschuh und es war für mich so eine katastrophale Szene, Boris, nicht weil sie das gemacht hat, das ist uns allen irgendwann mal passiert, sondern weil du als ehemalige Tennisspielerin genau weißt, wie du dich fühlst und du weißt auch, dass die nächsten 10 Tage, jedes Mal, wenn du versuchst zu schlafen, genau dieser Schlag vor deinem inneren Auge auftaucht und du möchtest dich nur selber irgendwie an den Schädel hauen, mit dem Kopf gegen die Wand hauen, oder? Das muss doch, das ist dir bestimmt auch mal passiert, oder nicht?
Ja, logisch, habe ich auch Matches verloren mit Matchball mit einem dummen Schlag und sie reagiert bemerkenswert danach, also sehr abgeklärt von wegen, ich hätte auch schon in der Runde vorher verlieren können, da war ich 7-4 hinten im Tiebreak.
Stimmt.
Und spielt das alles so nieder, aber du hast ja vollkommen recht, die wird, wenn sie normal ein Mensch ist mit Herz und Verstand und Vernunft, wird sie da noch länger eine schlaflose Nacht haben. Und da zwei, weil so eine Chance ins Wimbledon-Finale bekommen, schaffst du auch nicht jeden Tag, auch wenn du Coco Gauff hältst. Und man kann ja auch einen Matchball abgewehrt bekommen, wenn der andere einen Ass serviert oder einen guten Passierschlag. Aber da war die Wiese war schon gemäht.
Das stimmt. Naja, auf jeden Fall, Carolina Muchova, ich hoffe für sie, dass sie nochmal eine Chance bekommt. Einfach dieses großartige Talent, das leider auch immer mit vielen Verletzungen einhergeht. Das wäre schön, wenn das nochmal belohnt werden würde. Aber insgesamt muss ich sagen, war es sehr schönes Wimbledon dieses Jahr. Es war auf der Männerseite 1-2, aber auch auf der Frauenseite, du hast es gerade gesagt, eine unglaublich emotionale Geschichte hinter unserer Wimbledon-Championess mit Linda Noskova. Und auch generell, zwar war es wieder so im Viertelfinale, Halbfinale, dass keine ehemalige Wimbledon-Siegerin noch drinne war, aber es waren alle Spielerinnen, die sich das verdient hat, ne? Ob es eine Pegula war, eine Coco Gauff, eine Carolina Muchova, Linda Noskova, das waren alle Spielerinnen, die sich das verdient hatten, so weit zu sein. Deswegen fand ich es auf beiden Seiten, Männer- und Frauenseite, ein sehr, sehr schönes Turnier. Es hat mir großen Spaß gemacht. Gab es so einen Moment für dich, der herausgestochen hat?
Ja, ich überlege jetzt, wer so enttäuscht hat, wenn man das sagen kann. Wer eigentlich hätte weiterkommen müssen sollen. Bei den Damen würde ich sagen, Iga Świątek, also das habe ich schon deutlich besser gesehen und wir haben uns vor ein paar Tagen schon mal über sie unterhalten. Also sie muss jetzt auch schauen, wo sie bleibt. Das ist als Wimbledon-Siegerin, als ehemalige Nummer 1, als fünffache Grand-Slam-Siegerin nicht mehr gut genug. Da muss irgendwas verändert werden. Ich kenne sie nicht im Detail. Ich hatte immer wieder neue Trainer an ihrer Seite, neue Spielweisen. Ich glaube, die Psychologin ist immer noch bei ihr. Ich habe schöne Bilder von Instagram gesehen, wo sie auf dem Meer, auf irgendeinem Schlauboot von antwortet. Da erreicht er mich jetzt per E-Mail, also nicht. Also nicht. Das ist gut, mal wirklich einen Stecker zu ziehen, Abstand zu bekommen und so, alles nachzudenken. Sie ist auch noch eine junge Frau, sie ist erst so mitten in der Karriere, ist noch lange nicht Schluss, aber da muss irgendwas dramatisch verändert werden, dass sie wieder auf ihre Siegerspur kommt, ist meine Meinung. Weil das Damen-Tennis hat sich nicht so fair verändert, als sie noch große Turniere gewonnen hat. Also irgendwas ist da gerade nicht rund. Bei den Herren würde ich sagen, Shelton, Erste Runde Wimbledon gegen einen Norweger namens Virtanen. Ich glaube, es war ein Qualifikant.
Ja.
Das ist nicht gut genug. Gerade wenn du Stuttgart gewonnen hast, Halle gut gelaufen hast. Irgendwas muss der Vorbereitung überhaupt nicht gelaufen sein, dass er so überhaupt nicht in Form kommt. Ich würde es mir wünschen, ich habe ihn sehr gerne, ist ein tolles Gesicht, für die Amerikaner auch wichtig, aber irgendwas hat er jetzt seit paar Wochen nicht geklappt, meines Erachtens. Ich habe mit dem Vater gesprochen in Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ein Supercoach die Lösung wäre oder keine Ahnung, ob die Freundin häufiger da sein muss, weil jedes Mal, wenn die Freundin da ist, gewinnt er das Turnier, so war es zumindest bei seiner Rede in Stuttgart.
Stimmt, und bei Cobolli war es doch auch so, der hat irgendwie viermal erste Runde verloren und hat dann so gesagt, ich vermisse meine Freundin so, und dann kam sie und dann gewann er gleich ein Turnier in Acapulco. Genau. Manchmal ist, und es ist so lustig, die Leute machen sich dann so lustig darüber, es ist auch irgendwie funny, aber es ist natürlich so, Tennisspieler sind 40 Wochen im Jahr unterwegs. Ben hat jetzt noch seinen Papa dabei, aber ganz oft ist es so, dass du überhaupt keine Familie oder Freunde bei dir hast. Das ist doch klar, dass wenn du eine Freundin hast, die dich liebt, wenn du gewinnst oder verlierst, dass das irgendwie was macht mit einem jungen Menschen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und da ist doch ganz logisch, dass das einem Auftrieb geben kann. Also ich finde, da muss man sich gar nicht so drüber lustig machen.
Nein, aber eben auch erkennen, dass das wichtig ist. Ich rede von dem Privatleben. Das Privatleben für die Topspieler ist so ganz genauso wichtig wie das nächste Training oder das nächste Turnier. Wenn du privat deine Balance nicht gefunden hast, den Ausgleich, wenn du mit deinen Liebsten nicht zusammen sein kannst, aus welchem Grund auch immer, belastet das die Form, belastet das die Psyche. Deswegen Cobolli, Shelton, wer auch immer sich angesprochen gefühlt, hol eure besseren Hälften, dann spielt ihr einfach besser Tennis. Cobolli hat noch eine lustige Geschichte erzählt, von wegen, er hat sich ein Haus gemietet, aber nur für die erste Woche. Und er hatte dann Montag, nachdem er sich für Viertelfinale qualifiziert hat, wirklich in die Zuschauerin gefragt, hat irgendein jemand ein Haus zu vermieten, weil ich muss noch eine Nacht, oder das nennt man auch unprofessionell, man kann es auch charmant nennen und sympathisch, aber Cobolli war letztes Jahr im Viertelfinale Wimbledon, also er könnte davon ausgehen, dass er die zweite Woche auch dies Jahr schafft. Das weiß, Umfeld ist wichtig, professionelles Umfeld wie privates Umfeld, weil die Tennisspieler sind vor allem Menschen.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, Boris. Und ich hoffe für Ben Shelton, glaubst du, es wird langsam, ich will jetzt nicht sagen eng, aber glaubst du, langsam wird er nervös, weil er hat Australian Open gut gespielt. Da hat er, glaube ich, im Viertelfinale gegen Jannik Sinner verloren. Genau, also ganz gut, ganz okay. Wobei auch im Jahr davor war er im Halbfinale. Also nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Aber dann hat er bei den French Open auch kurz nachdem Jannik Sinner raus war, in der zweiten Runde gegen Raphael Collignon verloren und jetzt in Wimbledon in der ersten Runde gegen Otto Virtanen. Also das irgendwann wird der Spieler ja auch nervös, ne? Dann, wenn es an die Grand Slams geht.
Ja, ich meine, so der nächste große Schritt fehlt momentan. Die Hartplatzturniere in Amerika, Miami, in den Wells war auch nicht besonders gut. Die Sandplatzturniere war nicht gut. Also so der nächste große Schritt fehlt. Er muss Kanada verteidigen. Da sind einige Punkte, die er da holen muss, nämlich 1000. US Open war er, glaube ich, ganz gut. Hat sich die Schulter da verletzt. Also, aber er muss jetzt vom Alter her den nächsten großen Schritt machen, damit er Teil der ersten fünf bleibt oder die sich einfach weiter von ihm distanzieren.
Schön. Dann hoffen wir das für Ben Shelton. Du weißt, was mein Traum war, dass du ihn trainieren wirst und er dann Grand Slam gewinnt. Ich halte immer noch dran fest. Okay. Man kann ja träumen, Boris. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht mit dir. Und wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gefüllt mit unserem Gebabbel, mit meinem Gebabbel und deinem sehr aufschlussreichen Gespräch.
Gebabbel.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Wir werden natürlich sprechen, wenn die Männer und Frauen sich langsam auf dem Hartplatz eingefunden haben, wenn man so ein bisschen absehen kann, wie es aussieht in Richtung US Open, wer in Form scheint, wer nicht. Und dann freue ich mich sehr darauf, wieder von dir zu hören, Boris.
Und bis dahin, ich wünsche dir einen schönen Sommer, kleine Pause. Die großen Turniere finden jetzt die nächsten paar Wochen nicht statt. Du hast viel gearbeitet, du hast gut gearbeitet auf allen Sendern in Deutsch und Englisch. Also Petkovic war überall, deswegen gönn dir eine Pause, feinen Urlaub und Füße hoch. Alles Gute.
Danke, Boris. Ich bin ab morgen tatsächlich im Urlaub für eine Woche. Dann werde ich auch so einen Post machen wie Iga Świątek. Ihr könnt mich nur noch per E-Mail erreichen.
Genau. Danke dir.
Tschüss, Boris.
Ciao, ciao.
Danke.
Alles
ciao.
Gute. Ciao, ciao.